Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ist ein Feiertag an diesem Montag, aber das macht natürlich nichts. Für Kreisab gibt es diese Feiertage sozusagen nicht und deswegen freue ich mich, dass ich euch begrüßen kann zur nächsten Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 387. Wir gehen dem Saisonende steil entgegen und mit jede Menge Tempo. Es ist ordentlich was los, unter anderem in der Männer-Bundesliga. Ich hatte die Gelegenheit, gestern ein Spiel zu kommentieren zwischen dem Bergischen HC und dem TBV Lemgo Lippe mit einer Entscheidung am Ende, die definitiv falsch war. Da gibt es heute keine Auflösung. Das Ganze kam so spontan, das konnte ich jetzt nicht mehr organisieren. Aber vielleicht habe ich die Gelegenheit, in der kommenden Woche mal ein bisschen genauer darauf zu schauen. Ansonsten, was gibt es für euch als Themen? Einmal bin ich zeitlos unterwegs mit dem Kollegen Erik Eggers im zweiten Teil der Sendung. Worüber wir genau sprechen, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Aber wir schauen zurück in die Handballhistorie und das ist äußerst spannend. Und im Interview der Woche begrüße ich Jürgen Brandner. Brandner, denkt ihr jetzt vielleicht den Namen, den haben wir doch schon mal gehört bei Kreisab? Ja, sein Sohn Leo, der spielt nämlich in Baling und war hier schon zu Gast vor ungefähr einem Jahr. Jürgen, sein Vater, ist Co-Trainer der italienischen Nationalmannschaft und war 1997 mit dabei, als sich Italien das letzte Mal für eine WM qualifiziert hat. Jetzt haben sie es erneut geschafft. Ich schaue mit ihm auf das, was dort los war in Montenegro. Dort haben sie sich qualifiziert im Rückspiel und wie die Situation im italienischen Handball generell so aussieht. Aber zunächst sage ich Hallo und herzlich willkommen an den Kollegen vom Flensburger Wies. Das ist Timo Fleth. Hi Timo.
Guten Tag und fröhliche Pfingsten, sofern man das nennen darf.
Ja, auf jeden Fall. An dich natürlich auch und an alle draußen sowieso. Also heute darf auf jeden Fall nochmal ein bisschen relaxed werden. Aber in den kommenden Tagen ist wieder ordentlich was los und darüber wollen wir logischerweise sprechen. Wir sprechen nicht so sehr über das, was in den vergangenen Tagen passiert ist, wobei wir das, glaube ich, bei der SG Flensburg-Handewitt durchaus tun können, wenn wir die Resultate sehen. Die waren nämlich sehr unterschiedlich, aber wir blicken vor allem voraus auf das European League Final Four der Männer am kommenden Wochenende in Hamburg. Aber wo ich gerade gesagt habe, wir wollen nicht zu sehr zurückblicken, vielleicht müssen wir es bei Flensburg doch tun. Ich habe es ja gerade gesagt, ganz unterschiedliche Ergebnisse, mit denen ich persönlich ehrlich gesagt so nicht gerechnet hätte. Zunächst mal gab es einen 11-Tore-Sieg in Hamburg. Also das war schon erstaunlich hoch. Jetzt wissen wir natürlich alle, was in Hamburg los ist. Und dann gab es eine 1-Tore-Niederlage in Eisenach. Lass uns zunächst bei dem Spiel in Hamburg bleiben. Ich weiß nicht, warst du in der Halle?
Tatsächlich diesmal nicht, habe das vom Schirm aus verfolgt, da war mein Kollege. Trotzdem war natürlich die intensive Aufarbeitung danach schon auch in meinen Händen. Von daher gesprochen habe ich mit vielen von den Akteuren.
Wie haben die Spieler denn, oder wie hast du es auch am TV-Gerät wahrgenommen, dass man da so durch das Spiel gecruised ist? Hast du das viel mehr mit der Leistung der SG verknüpft oder eher mit der Leistung des HSV und der Situation dort in Hamburg?
Also der HSV, finde ich, hat ja grundsätzlich gar nicht so schlecht gespielt. Dem sind einfach die Körner ausgegangen gegen diese massive SG-Deckung, die dann auch wirklich zugegriffen hat und wo wirklich ein Rad ins andere gegriffen hat. Und dann läufst du in das Tempospiel der SG. Und dass das tödlich ist, ist ja keine Neuigkeit.
Nee, das wissen wir, dass die einfach dann kaum aufzuhalten sind. Aber lass uns direkt zu dem nächsten Spiel springen, zu dem Spiel in Eisenach. Ich war in der Halle in Paris, habe da Coupe de France geguckt. Das ist ja so eine Veranstaltung, wo mehrere Pokalfinals in Frankreich dann an einem Tag ausgetragen werden. Ist übrigens eine großartige Veranstaltung, kann ich jedem mal empfehlen, dorthin zu reisen. Deswegen habe ich nur das Ergebnis gesehen und habe hinterher gedacht, wow, was war denn da los? Bist du denn in Eisenach gewesen? Jetzt sag bitte ja, Timo.
Wäre ich gerne. Für die Stimmung hätte ich es auch gerne gemacht. Ließ aber hier das Programm zu Hause leider nicht zu. Deswegen auch das nur vom TV. Habe allerdings auch da im Nachgang mit den Spielern und dem Trainer gesprochen. Das war wirklich genau das, was er nicht wollte, Nikolai Trickau in Eisenach. Er wollte gerne von Beginn an irgendwie da die Halle zur Ruhe bringen und klare Kante. Und die SG macht sich das Leben selber schwer, weil sie einfach die Chancen nicht nutzt. Und damit Eisenach von Beginn an ja den Glauben lässt, dass da was geht und auch der Halle den Glauben lässt. Und dann war es einfach echt schwer.
Das wissen wir natürlich, dass wenn da einmal die Stimmung so ist, wie sie in Eisenach sein kann, wenn sie überkocht, dann ist es natürlich ganz besonders und wir müssen uns ja nur die Zahlen ansehen. 15 Paraden alleine für Mateusz Konieczny, den polnischen Torhüter von Eisenach, sagt eigentlich alles.
Definitiv. Und ein Emil Jakobsen hat von den ersten drei Würfen keinen gemacht. Ich finde, das ist auch sehr bezeichnend für die SG, dass der Top-Torjäger derartig daneben gegriffen hat. Und das war von leichten Fangfehlern über Abschlüsse. Aber es war nicht nur Jakobsen, es war wirklich die Bank durch. Bezeichnend auch am Ende der letzte Ball auch wieder frei vorm Tor. Lukas Jørgensen bringt ihn nicht unter zum Unentschieden. Und so zog sich das tatsächlich von Anfang bis Ende durch. Es gab mal kurze Phasen von etwas stabilerem Spiel und deswegen konnte die SG zur Pause auch auf einen verkürzen. Aber es war nie so durchgängig, dass du gedacht hast, okay, jetzt ziehen sie davon, jetzt klären sie das Ding. Dafür war da einfach zu viele Fehler und in dem Fall nicht nur vorne, sondern dann auch hinten.
Wie ist denn diese Niederlage dann insgesamt einzuordnen? Ist das schlimm für die SG Flensburg-Handewitt? Machen wir uns nichts vor, eigentlich nicht.
Das ist auch genau der Tenor, der aus der SG kommt. Klar, die ärgern sich natürlich über jede Niederlage, finden das auch nicht lustig. Dadurch, dass Eisenach aber über seine bekannt unorthodoxe Deckung und seine unorthodoxe Spielweise mit vier Rückraumspielern und so weiter nicht ganz so in diesen Mainstream passt, auf die SG sonst so trifft, war es halt auch für die Flensburger so, dass sie sagen, okay, wir wollen das gar nicht überanalysieren. Also ja, wir haben verloren und wir haben auch verdient verloren, aber jetzt geht der Fokus einfach weiter, weil wir viel von dem, was wir da gemacht haben, gar nicht für das nächste brauchen können. Also Blick nach vorne und da wartet dann entsprechend am Wochenende in Hamburg das Highlight.
Genau, und deswegen springen wir direkt zu dem, was uns erwartet als diejenigen, die das betrachten werden, nämlich das Duell der SG Flensburg-Handewitt mit Dynamo Bukarest im ersten der beiden Halbfinals. Das andere Duell, da schauen wir natürlich gleich auch noch drauf, die Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin. Aber Timo, du hast es ja gerade schon gesagt, also die werden gegen Dynamo Bukarest nicht auf eine Mannschaft treffen, die mit vier Rückraumspielern agiert, die eine 3-3-Deckung spielt, sondern das ist eigentlich mehr oder weniger ein klassischer Gegner.
Genau, das ist so der klassische europäische Gegner, sag ich mal, der trotz allem mit viel Qualität kommt. Also man braucht sich nur mal die Aufstellung anschauen. Alisson, Sindrić, wie auch immer. Aber es kommt halt dann nicht dieser komplette X-Faktor, den Eisenach einfach in einem Spiel bieten kann. Und deswegen ist schon frühzeitig im Grunde genommen auch bei der SG die Vorbereitung auf Bukarest, auf dieses Final Four auch schon mit angelaufen. Also das ist auch schon im Hintergrund irgendwie immer mitgelaufen. Und Zwickau hat das schon, ich glaube, kurz und klein analysiert. Der ist also schon komplett im Film und die Spieler werden das jetzt ab heute im Grunde genommen auch sein.
Xavier Pascal ist da der Trainer, jede Menge Erfahrung, der weiß, wie man auf internationalem Niveau gewinnt. Und Dynamo Bukarest, das kurz nochmal zur Erklärung, ist ein bisschen schwer reingekommen in diese European League Saison. In der Gruppenphase, in der ersten, hat man gegen die Füchse Berlin gespielt und hat dort beide Spiele verloren. Man ist also mit 0 Punkten in die Hauptrundengruppe gegangen, konnte sich da aber auch dann für die K.O.-Phase qualifizieren und ist jetzt eben mit dabei im Final Four. Du hast gerade schon zwei Spieler genannt, Ali Zayn und Luka Zindri. Sie haben mit Lazar Kukić auch einen sehr, sehr gefährlichen, guten Mann im Rückraum. Sie haben auch einen sehr, sehr guten Torhüter mit Wladimir Tsupara. Muss man da Angst haben vor diesem Gegner, der ein bisschen unberechenbar sein könnte? Oder reicht Respekt erstmal aus?
Also wenn du Nikolai Krikau fragst, und ich finde, das ist tatsächlich absolutes Understatement, dann geht der in dieses Wochenende und sagt, vom Ranking her hast du die Füchse und Dynamo Bukarest als Favoriten, dann die SG dahinter als Dritten, und die Rhein-Neckar-Löwen dann eben auch da unten. Das finde ich natürlich ist Quatsch, weil dafür ist die SG zu stark besetzt und ist auch schon zu stark in dieser Saison drin. Und die haben sich auch gefunden. Und die SG könnte auch einen X-Faktor ziehen, denn Kai Smith ist wieder zurück.
Ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine sehr gute Meldung. Also da freuen wir uns alle drüber, dass Kai Smith wieder mit von der Partie ist. Das hat ja ein bisschen länger gedauert. Ist das jetzt in Anführungsstrichen Zufall, dass das kurz vorm Final Four passiert? Oder wie ordnest du das ein?
Ich glaube, das war schon, naja, frühzeitig nicht, aber über weite Strecken des Weges ein Ziel, dass er diese Saison nochmal reinkommt und gerne auch so diesen Fokus auf dieses Final Four, als sie es dann erreicht hatten, das passte schon ganz gut ins Programm. Er hat ja unfassbar gearbeitet die ganze Zeit im Rahmen dessen, was er durfte, weil zu Beginn durfte er, also Treppensteigen war schon grenzwertig, aber er hat die letzten Wochen, hat man ihn immer mal wieder, wenn man zu Presserunden war, in der Halle gesehen und dann tobt er auch schon rum und das war tatsächlich einfach nur eine Frage der Zeit, wann er dann jetzt wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass er wirklich wird helfen können, denn der rechte Rückraum, und das hat sich in Eisenach im Übrigen auch gezeigt, ist nach wie vor die Schwachstelle der SG.
Also ich will ja nicht sagen, aber Teitur Einarsson, das ist sicherlich nicht die allerhöchste Kategorie an Linkshändern, die es im Rückraum gibt. Der wechselt ja sowieso nach der Saison nach Gummersbach. Ich glaube, für Gummersbach ist er auf jeden Fall eine Verstärkung, aber auf dem Level, auf dem die SG Flensburg Handewitt unterwegs ist, reicht das wahrscheinlich dann nicht aus, gerade über so eine lange Zeit. Und da wird es der Mannschaft richtig gut tun, dass Kai Smietz wieder mit von der Partie ist. Glaubst du denn, dass er, also ich will nicht sagen bei 100% ist, das ist natürlich nahezu unmöglich, aber dass er ein Faktor werden kann, weil ich glaube, das ist der Punkt. Ist das ein Spieler, der jetzt der SG weiterhilft oder ist er dann einfach nur mit dabei im Kader?
Also ich glaube nicht, dass es einer ist, der 60 Minuten gehen kann, das bei Weitem noch nicht. Aber ich glaube, dass auch aufgrund dessen, dass er so lange gefehlt hat, dürfte die Vorbereitung auf ihn nicht ganz so einfach werden, dass das ein Überraschungsmoment werden kann. Und das ist für die Knacksituation, da wo es einfach mal eng wird, da wo es einfach nochmal einen Impuls braucht, kann das ein X-Faktor sein, ganz klar.
Davon gehe ich nämlich auch aus, dass er eventuell dann vielleicht mal für 10, 15 Minuten auf der Platte steht, auch mit viel Energie und natürlich auch mit viel Lust, wieder Handball zu spielen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Der brennt natürlich total, weil er jetzt monatelang raus gewesen ist. Welchen Eindruck hast du denn insgesamt von der Mannschaft? Ist der Fokus extrem groß oder ja, wie schätzt du das alles ein aktuell bei der SG?
Ich glaube, das ist das letzte große Ziel, was es diese Saison gibt. Denn Pokal ist weg. Meisterschaft war klar, dass das Ding im Grunde genommen auch schon weg ist. Also gab es diesen Fokus vielleicht erst auch nur unterbewusst, aber mittlerweile auch sehr deutlich. Final Four, EHF, European League. Und das ist völlig klar, die Jungs brennen auf einen Titel. Dieses Pokalfinale, DHB-Pokal, das war für die ein ganz bescheidenes Erlebnis. Und eins, das sie in der Form nicht wieder wollen. Aber auch eins, aus dem sie ihre Lehren gezogen haben. Also diese Mannschaft ist daran wirklich gewachsen. Die wird jetzt anders auftreten. Und sie will auch anders auftreten. Und das zeigen sie auch und das lassen sie auch jeden spüren. So, das ist ganz klar. Es gibt noch einen Titel und den wollen wir.
Ich kann mich übrigens sehr gut dran erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als du im Dezember hier zu Gast warst. Da hast du gesagt, die SG ist ganz klar die dritte Kraft in Deutschland. Das hat sich ja bis heute bestätigt. Sie sind nach wie vor Dritter in der Tabelle. Klar, der Vorsprung auf den Vierten, auf den THW Kiel, der ist nicht mehr allzu groß. Aber sie werden, und die Wahrscheinlichkeit ist enorm hoch, am Ende als Dritter auch ins Ziel kommen. Ich nehme mal an, dann siehst du dich auch bestätigt, was deine These bzw. deine Aussage angeht. Sind sie für dich der Favorit in Hamburg? Komm mir jetzt bitte nicht mit der Nummer, bei einem Final Four kann alles passieren. Das wäre ja die leichteste Antwort. So kommst du mir nicht raus aus dem Ding. Aber Nikolai Krikau scheint ja die Favoritenrolle schon ein bisschen abgeben zu wollen. Der scheint dann irgendwie alles Richtung Füchse schieben zu wollen. So nach dem Motto, ja, wir können ja quasi nur gewinnen, wir haben nichts zu verlieren. Ich sehe das komplett anders übrigens.
Ich finde, die SG kann ganz viel verlieren. Die haben mit ganz vielen Ambitionen quasi den Saisonstart angekündigt da und sind da auch reingegangen. Klar, alles unter der Prämisse 5-Jahres-Plan, aber auch immer mit dem Unterton, wir wollen jedes Jahr einen Titel gewinnen oder zumindest bis zum Ende drum mitspielen. Und das ist ja, ich sag mal, wenn du kein Finale erreichst, nicht gelungen und damit wäre das auch eine Enttäuschung. Aber wenn sie Bukarest packen, packen sie auch Berlin im Finale, denn ich glaube, Berlin schlägt die Rhein-Neckar-Löwen. Und für mich ist die SG mit den Füchsen zusammen Favorit auf diesen Titel. Das wäre mein Finale.
Davon gehe ich aktuell auch aus, aber wir können natürlich sofort auch zum zweiten Halbfinale springen. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Füchse Berlin treffen auf die Rhein-Neckar-Löwen und da ist ja aufgefallen, dass die Löwen jetzt in den vergangenen Spielen ein bisschen anders aufgetreten sind in der Bundesliga. Sie haben zunächst mal beim THW Kiel gewonnen, das war eine große Überraschung, aber es war auch ein verdienter Sieg. Also sie haben das Ding nicht irgendwie zufällig gewonnen, sondern den Sieg, den haben sie sich absolut verdient. Jetzt war es gestern so, sie haben in Gummersbach gespielt und damit 5 Toren verloren. Sie spielen dann übrigens in der Liga noch gegen Magdeburg und in Leipzig, also alles andere als ein einfaches Restprogramm. Trotzdem, sie sind in der Lage, in einzelnen Spielen immer über sich hinauszuwachsen. Das hat dieses Spiel in Kiel relativ eindeutig unter Beweis gestellt. Und die wissen ganz genau, wir haben sowieso nur noch diesen Wettbewerb. Ich meine, die Füchse, die haben sich immerhin über die Liga jetzt für die Champions League qualifiziert. Gratulation übrigens in die Hauptstadt, sehr verdient nach dieser Saison. Aber ich weiß nicht, ich traue den Rhein-Neckar-Löwen tatsächlich zu, wieder in diesem einen Spiel über sich hinauszuwachsen. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sind, das an zwei Spielen an so einem Wochenende zu schaffen. Da fehlt ihnen meines Erachtens aktuell ein bisschen die Kadertiefe. Aber wie bewertest du das Ganze?
Ich finde, das ist genau die Gemengelage, die es schwierig macht, dann vielleicht auch zu sagen, wer absoluter Favorit da drin ist. Weil natürlich werden die Löwen, das ist der letzte Schuss, den sie haben in dieser Saison, um, naja, einen ordentlichen Punkt zu setzen hinter dieser schwierigen Saison für die Löwen. Und auf der anderen Seite, mit dem Erreichen der Champions League, sind die Füchse vielleicht diesen Tick weniger fokussiert im Unterbewusstsein. Ich glaube nicht, dass sie das bewusst machen würden, aber das birgt natürlich eine Gefahr für die Füchse. Dennoch glaube ich, dass die Qualität der Füchse zu groß ist, als dass die Löwen da ernsthaft gefährlich werden können. Ich glaube, dass die Füchse in dieser Saison gezeigt haben, dass sie immer wieder den Fokus finden und den Weg auch gehen. Und ich glaube auch, dass sie das diesmal tun.
Schauen wir übrigens da, was das angeht, nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Die Löwen sind aktuell Elfter. Ich gehe mal davon aus, dass sie zu Hause gegen Magdeburg nichts holen werden. Und auswärts in Leipzig, ach, das ist auch alles andere als einfach. Dann könnte es passieren, dass sie am Ende der Saison auf Platz 12, 13 oder 14 ins Ziel kommen. Das ist weit entfernt, also wirklich weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. Wir haben ja mit Marc Stevermühr in dieser Saison einige Male über die Leistung der Rhein-Neckar-Löwen und auch ein bisschen das Chaos abseits des Spielfeldes in diesem Club gesprochen. Ja, ich weiß nicht, spielt das deiner Meinung nach eine Rolle, dieses ganze Theater in Anführungsstrichen, was halt neben der Platte passiert, beeinflusst das eine Mannschaft? Ich meine, du betrachtest das ja aus der Ferne, aber vielleicht ist so eine Ansicht und Meinung aus der Ferne auch mal ganz interessant.
Also ganz kalt lassen wird das eine Mannschaft nicht. Es wird natürlich immer gesagt, das berührt uns nicht, wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können und so weiter. Aber das sind alles Menschen. Natürlich wird irgendwo sich was setzen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Das macht die Löwen aber auch so gefährlich jetzt fürs Wochenende, weil sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Also es ist der gute Saisonabschluss, den sie da noch holen können. Es rechnet im Grunde genommen ja keiner mit denen. Sie sind der klare Außenseiter. Und dass sie sich in der Rolle wohlfühlen, haben sie ja im letzten Jahr beim DHB-Pokal-Final Four auch gezeigt, dass das denen durchaus schmeckt. Die werden bis an die Haarspitzen motiviert sein. Und das wird gefährlich.
Wird es denn so gefährlich, dass sie am Ende die Füchse Berlin schlagen? Ich muss schon sagen, dass die Füchse mich sehr überzeugt haben bei diesem Rückspiel in Nantes und da fehlten ja auch noch wichtige Akteure. Also da waren sie in der Lage, tatsächlich auf den Punkt die perfekte Leistung mehr oder weniger zu bringen und Nantes dann in der eigenen Halle zu schlagen. Also Nantes ist eine Mannschaft, die enorm heimstark ist. Die haben ja auch den französischen Pokal gewonnen, haben im Finale gegen PSG im Prinzip das Spiel komplett von Anfang bis Ende dominiert und sich einen Titel geholt und trotzdem, die Füchse Berlin waren in der Lage, in Nantes zu gewinnen. Also für mich sind die Füchse Berlin an diesem Wochenende der Favorit.
Kann ich dir nicht widersprechen. So unterm Strich ist für mich das Finale Füchse gegen die SG. Und da gehen die Füchse mit einem Plus rein. Aber die SG hat gezeigt, dass sie die Füchse auch schlagen können. Von daher sitze ich vielleicht auch mit ein bisschen Flensburger Blick und glaube, dass das eine ganz enge Kiste wird. Und ich hoffe einfach für die SG, dass es am Ende auch mit dem Titel zu Ende geht. Das wäre für die Flensburger und für das, was sie wollen, auf dem Weg, den sie sich ja festgeschrieben haben oder eingeschworen haben, ein ganz wichtiger erster Baustein.
Wäre es denn eine verlorene Saison, wenn man ohne Titel aus dieser Spielzeit geht? Also wenn man jetzt in Hamburg nicht am Ende auf Platz 1 steht?
Also öffentlich werden sie es so nicht formulieren, aber ich glaube sehr wohl, dass die Spieler das so sehen würden, ja.
Okay, also das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, bei all der Qualität, die im Kader ist, dass man zufrieden wäre, wenn man am Ende Dritter wird und auch relativ weit entfernt dann vom Ersten, vom SC Magdeburg. Denn aktuell ist ja davon auszugehen, dass Magdeburg wieder die deutsche Meisterschaft gewinnen wird. Und dann liegen vielleicht so grob 10 Punkte zwischen beiden Mannschaften. Das wird allen bei der SG Flensburg-Handewitt definitiv zu viel sein. Aber ja, so ein Titel in der European League, das gibt natürlich schon was her. Insbesondere, wenn man sieht, dass das Teilnehmerfeld bei diesem Final Four sehr, sehr hochwertig besetzt ist. Ein Wort würde ich gerne von dir noch hören oder natürlich auch mehrere logischerweise. Insgesamt zu dieser European League Saison mit diesem neuen Format. Hat dir das gefallen? Was sagst du dazu?
Oh, bin ich zwiegespalten tatsächlich. Also wenn du jetzt auf die letzten Spiele guckst, in der Form, was da an Mannschaften ist, was da an Spannung war, dann schon. Wenn ich mir aber den Anfang anschaue, da waren die Qualitätsunterschiede doch schon extrem, fand ich. Und da fand ich es auch echt nicht spannend. Also das hat sich in Flensburg beispielsweise auch in Sachen Zuschauerzahlen wieder gespiegelt. Das ist dann nicht attraktiv genug, als dass da die Leute wirklich die Halle voll machen. Und insgesamt, glaube ich, ist das an vielen Stellen zu Beginn so gewesen. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, auf diesen letzten Teil des Turniers schaue, dann ist das schon cool. Da waren schon richtig nette Spiele dazwischen mit richtig tollen Mannschaften. Ich glaube, man könnte es ein bisschen verschlanken und würde dadurch die Qualität noch steigern und damit auch dichter im Grunde genommen an dem Premium-Produkt Champions League rankommen.
Ja, vielleicht überlegen Sie sich was bei der EHF in Wien und denken darüber nochmal nach. Jetzt für die kommende Saison wird es ja dabei bleiben, aber durchaus eine Idee, eventuell zu sagen, wir passen es ein klein wenig an. Ich meine, wenn du von diesem Format wieder weggehst, dann läufst du natürlich Gefahr, wieder eine Gruppenphase zu haben, wo nicht jedes Spiel wirklich eine Bedeutung hat. Das war ja jetzt anders. Also da musste man im Prinzip immer gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen oder eben um Gruppensieger in der Hauptrunde zu werden, um dann sofort ins Viertelfinale zu kommen. Also da war jedes Spiel tatsächlich wichtig, aber ich stimme dir auch zu, Timo, zu Beginn, da waren Spiele mit dabei, ja, das waren mehr oder weniger Testpflichtspiele, so möchte ich sie mal bezeichnen. Ah, da fällt mir noch ein, hast du eigentlich die Pressemitteilung des DHB gelesen, dass man bitte nicht spekulieren soll, mit wem man sich da am Samstag oder Sonntag in Hamburg trifft?
Ich bin total gespannt, ich werde die Augen und Ohren offen halten, da wird man ja vielleicht doch den einen oder anderen sehen. Ich finde, das unterstreicht nur das hanebüchene Bild, was der DHB nicht nur in dieser Situation tatsächlich abgegeben hat. Mehr möchte ich, glaube ich, da erstmal nicht zu sagen.
Kann ich gut nachvollziehen. Wir werden es also relativ bald erfahren. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, warum sich der DHB selbst mit so einer Pressemitteilung unter Druck gesetzt hat. Wenn man nichts vermeldet hätte, hätte wahrscheinlich keiner gefragt, ja, wird denn jetzt bis Ende des Monats der neue Vorstand Sport gewählt? Von daher, naja, höchst fragwürdig. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ach nee, warte mal, Timo, so leicht lasse ich dich natürlich nicht aus der Nummer raus, habe ich ja eben schon gesagt. Wer gewinnt das Ding?
Ich glaube, die SG gewinnt das.
Das habe ich mir fast gedacht. Nochmal herzlichen Dank in den Norden. Erste kurze Pause heute. Gleich geht's sofort weiter. Wir sind mal wieder zeitlos und historisch unterwegs. Und wenn ich das ankündige, dann ist meistens ein Kollege der Gast bei mir in der Sendung. Und das ist Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik.
Moin Moin, ich grüße.
Wir sprechen über das jähe Ende eines Diktators. Das ist die Schlagzeile deines Artikels in der neuen Ausgabe und da geht es um den Trainer Vlado Stenzel, denn der wurde in den 70er Jahren in den deutschen Medien als Magier gefeiert, aber sein Engagement bei Phoenix Essen lief äußerst unglücklich und es ist sozusagen die verdrängte Geschichte eines Fehlstarts. Du hast mit ehemaligen Spielern von ihm gesprochen und so weiter und so fort, aber der ein oder andere, der hier reinhört, ist vielleicht noch ein bisschen jünger. Wir sollten dazu erklären, Vlado Stenzel, der kam nicht als Trainer irgendeiner Mannschaft in die Bundesliga bzw. nach Deutschland, sondern er war sozusagen frisch gebackener Olympiasieger.
Ja, man kann sich das heute kaum vorstellen, aber der Einfluss, den Vlado Stenzel und die Jugoslawen damals auf den doch recht jungen Hallenhandball hatten, mit diesem Olympiasieg von 1972, der ist eigentlich nicht zu überschätzen. Wir haben eigentlich damals die Sportart revolutioniert mit verschiedenen Systemen, vor allem mit dieser berühmten 3-2-1-Deckung der jugoslawischen Verteidigung und auch damit, dass sie eigentlich die Spieler sehr, wie soll man sagen, flexibel ausgebildet haben. Also wenn man zum Beispiel da die Rechtsaußen der Jugoslawen von damals sich anguckt, die waren fast alle Rechtshänder. Die hat Stenzel dann trotzdem auch Rechtsaußen spielen lassen. Und die waren auf jeden Fall vielseitig ausgebildet, auch athletisch sehr weit vorne. Alle Rückraumspieler waren in der Lage, einen Sprungwurf zu machen, was man für die deutschen Olympiateilnehmer von 1972 nicht sagen konnte. Und insofern ist diese Figur Vlado Stenzel, als sie dann 1972 nach Deutschland kam, extrem interessant als Handballhistoriker.
Das ist richtig und du hast ihn ja auch schon, ich weiß nicht wie oft, persönlich getroffen und mit ihm gesprochen. Hat er dir eigentlich jemals erzählt, warum er damals nach Deutschland gekommen ist?
Ja, das hat er öfter erzählt. Also in Jugoslawien war eigentlich durch mit dem Thema, also mehr oder größeren Erfolg als diesen Olympiasieg von 1972 konnte er nicht feiern. Er hatte ja außerdem auch deutsche Wurzeln, also hatte er einen deutschen Großvater. Und sprach auch einigermaßen gut Deutsch schon 1972 und kam dann eigentlich nach Deutschland natürlich, um Geld zu verdienen. Ja, weil natürlich in der Bundesrepublik bessere Verdienstmöglichkeiten da waren. Aber es gab auch aus Jugoslawien quasi, ja, so Impulse. Es gab damals einen berühmten Funktionär, der hieß Ivan Snoj mit OJ am Ende geschrieben. Und der machte sich Sorgen um die Zukunft des Handballs insgesamt, weil damals der Ostblock dominierend war. Neben Jugoslawien natürlich die DDR. Rumänien war Weltmeister geworden, dreimal kurz vor diesem Olympiasieg. Natürlich die Sowjetunion, die aufstrebend war. Die Polen waren auch stark, Ungarn war stark. Und der Westen hing da hinterher. Und Snoj sagte damals zu Stenzel, Du musst dafür sorgen, dass der Hallenhandball auch in Westeuropa und vor allem in der Bundesrepublik entwickelt wird, damit das kein reiner Ostblock-Sport wird und damit am Ende die Sportart verschwinden würde aus Westeuropa. So erzählt es zumindest Vlado Stenzel und ich halte das auch für einigermaßen glaubwürdig, weil es neu auch in vielen Ländern unterwegs war damals, um als Entwicklungshelfer zu arbeiten und auch später solche Sachen geschrieben hat in der Handballwoche zum Beispiel.
Weißt du denn, ob Stenzel selber derjenige ist, der die 3-2-1-Deckung sozusagen eingeführt hat oder war das in Jugoslawien damals schon gang und gäbe?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass in Jugoslawien viele Leute mit am Berg waren, über neue Systeme diskutiert haben und entwickelt haben. Also die Jugoslawen haben zum Beispiel im Sommer oft dann auf dem Kleinfeld gespielt und haben viele andere Mannschaften eingeladen und haben da viele Sachen ausprobiert bei diesen Kleinfeldturnieren. Aber Stenzel war eben der Erste, der diese Systeme auch tatsächlich durchgesetzt hat, ja, und international hoffähig gemacht hat. Und insofern kann man ihn schon als Erfinder dieser Systeme bezeichnen, weil er eben der erste Trainer war, der das auf Top-Niveau tatsächlich auch so hat spielen lassen.
Und er kam dann, wie gesagt, nach dem Olympiasieg mit der jugoslawischen Mannschaft in München 1972, damals bei diesen, ja, ich sag mal, ganz besonderen Spielen nach Deutschland. Und du hast ja eben gesagt, er war der deutschen Sprache schon mächtig. Also das war gar kein Problem, sich dann mit den Spielern auch entsprechend zu unterhalten und zu kommunizieren. Aber trotzdem war die Art der Kommunikation, glaube ich, für den einen oder anderen in seiner Mannschaft damals bei Phoenix Essen doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück, warum er überhaupt dann zu Phoenix Essen ging. Also sein eigentliches Ziel war schon bei den Olympischen Spielen oder kurz nach dem Titel mit Jugoslawien Bundestrainer zu werden. Und das wurde auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Und das hat aber deswegen nicht geklappt, weil Stenzel den DAB-Funktionären damals zu aggressiv und auch zu lautsprecherisch war. Also er war extrem selbstbewusst, ja, also mit diesem Olympiasieg im Rücken. Und hat auch entsprechende Sprüche damals schon rausgehauen, was für ein toller Trainer er sei und dass man mit Deutschland auch Titel gewinnen könne, also mit der Bundesrepublik auch Titel gewinnen könne. Aber was natürlich völlig neu war, waren diese Gehaltsforderungen, die er hatte. Ja, also der Bundestrainer, der vorher amtiert hatte, das war Werner Fick, der von 1955 bis 1972 Bundestrainer war, der war eigentlich Dozent an der Sporthochschule in Köln. Und machte quasi die DAB-Auswahl so nebenher. Das heißt, der DAB hat kaum etwas dafür bezahlen müssen. Und Stenzel forderte nun natürlich entsprechendes Gehalt. Und das schreckte die DAB-Funktionäre damals auch ab. Mal abgesehen davon, dass sie auch mit seinem Selbstbewusstsein wenig klar kamen. Also das spielte auch eine große Rolle. Und das war eben die Ausgangssituation, warum Stenzel überhaupt dann zu Phoenix Essen kam und dieses Engagement annahm, weil er nicht diesen gewünschten Job des Bundestrainers bekommen hatte. 1972 beziehungsweise 1973. Also das war die Ausgangslage und dann kam er nach Essen und hat erstmal den Spielern, die aus seiner Sicht nicht in der Lage waren, im modernen Hallenhandball zu spielen, erstmal erzählt, wie das alles funktioniert und hat denen erstmal ein 11-seitiges Manuskript in die Hand gedrückt mit Ausführungen zum Beispiel zu dieser berühmten 3-2-1-Verteidigung. Aber auch mit anderen Sachen, also wie man in einer Kleingruppe spielt beispielsweise. Und das mussten die quasi auswendig lernen. Da haben die sich natürlich gefreut, kann man sich lebhaft vorstellen, dass die quasi wie als Schüler behandelt wurden. Es waren ja teilweise auch Handballer gewesen, die schon große Erfolge gefeiert hatten. Also zum Beispiel Oberscheid und Eickermann. Das waren ja renommierte Leute damals. Und das war natürlich ein bisschen schwierig im Umgang zwischen Trainer und Spielern. Also nicht mit allen Spielern. Es gab eben auch junge Spieler wie Werner Jagstadt beispielsweise, der 19 Jahre alt war und den Stenzel übrigens auch als Supertalent sofort herausgestellt hat, also auch so unter Druck gesetzt hat eigentlich. Das war so die Ausgangslage für diese Serie.
Du hast jetzt gerade die Namen von Heinz Oberscheid und Uli Eickermann schon erwähnt. Vielleicht kannst du kurz auch nochmal erklären, Erik, was war denn Phoenix Essen damals für ein Verein? War das ein Verein, der regelmäßig um die Titel mitgespielt hat? War das ein Mittelfeldverein? Welche Ambitionen hatten die? Wie etabliert war dieser Club?
Ja, Phoenix Essen war 1970 in die Bundesliga Nord aufgestiegen und hatte schon Ambitionen, hatte eben auch relativ viele Zuschauer in der Goga-Halle. Und hatte aber diese Erwartungen eigentlich bis 1973 nicht wirklich erfüllen können. Es war eigentlich ein Verein, der sich quasi aus dem Arbeitermilieu rekrutiert hat. Also dessen Mitglieder, auch die meisten Spieler, kamen ja auch von da. Und war eigentlich der Nummer 1 Verein in Essen damals. Ja, die Situation 1973 war dann eine ganz besondere, weil weil der Konkurrent aus dem Süden, der TuSEM, aufgestiegen war in die Bundesliga Nord das erste Mal. Und diese Derbys dann anstanden, die natürlich auch besondere Brisanz hatten. Aber Phoenix Essen war eigentlich ein arrivierter Verein damals in Essen. Und es war ja insgesamt auch eine etwas andere Lage als heute. Es gab auch in der Nähe ja einige Vereine, die großen Namen hatten. Ich nenne mal zum Beispiel RSV Mülheim, Bundesliga-Gründungsmitglied von 1966 und auch mal deutscher Meister 1949. Also das Ruhrgebiet war auch Handballgebiet. Ja. Also heute wird das schnell vergessen. Aber insofern hatte Phoenix Essen einen sehr guten Ruf und es war eben auch kein Zufall, dass Stenzel dann dahin ging.
Ja, der OSC Rheinhausen beispielsweise hat ja noch in den 90er Jahren in der Bundesliga gespielt, also ein Stadtteilverein aus Duisburg, TuSEM Essen, sowieso immer noch ein Begriff. Im Handball ist ja gar keine Frage, vor allem Ende der 80er sehr, sehr dominant gewesen. Aber Phoenix Essen ist sozusagen in der Versenkung verschwunden. Du wirst uns gleich erzählen, ob es den Verein überhaupt noch gibt. Ich bin mir sicher, dass du das weißt. Aber was du gerade auch erzählt hast bereits, dass die Spieler da auswendig lernen mussten, was sie zu tun hatten, ist ja eigentlich ganz interessant. Heutzutage gibt's die sogenannten Playbooks. Das gibt's in jedem Verein, das gibt's in jeder Mannschaft, teilweise runter bis in den Amateurbereich, wo die Spieler und Spielerinnen eben genau das machen, was Stenzel vor vielen Jahren bereits eingeführt hat, nämlich Spielzüge auswendig zu lernen. Also er war Vorreiter in vielerlei Hinsicht.
Ja, nicht nur in dieser Beziehung, auch sonst war er ja extrem fortschrittlich. Das hat Heiner Brandt ja auch immer wieder gewürdigt, wenn er auf seine Zeit mit dem Trainer Vlado Stenzel zurückgeblickt hat. Also Stenzel hat ja zum Beispiel auch schon in Jugoslawien sogenannte Psychogramme der Spieler erstellt. Also hat sich angeguckt, wie die Spieler miteinander harmonieren oder eben nicht. Da ging es auch um die Besetzung von Doppelzimmern zum Beispiel. Und Stenzel hat eben auch manchmal, gerade für Nationalmannschaften, dann Spieler nicht berücksichtigt, weil er glaubte, dass sie die Harmonie in der Mannschaft stören würden oder eben nicht zur Leistungsförderung beitragen würden. Also das hat er eben auch schon sehr, sehr früh gemacht. Er war eben auch an die Uni in Zagreb damals angedockt, also hat sehr viel mit Psychologen gearbeitet und das war schon auch ungewöhnlich früh. Und da war er auch Pionier, muss man sagen. Ja, und was hinzukam, was er eben auch wirklich beherrscht hat, das Spiel mit der Presse. Also er hat dann sehr aggressiv auch Werbung in eigener Sache betrieben. Und hat eben auch dafür gesorgt, dass die Presse mit Geschichten versorgt wird, ja. Und auch mit seinen Sprüchen hat er für Schlagzeilen gesorgt. Das war auch was völlig Neues. Also sowas wäre Werner Fick im Leben nicht eingefallen, ja. Und auch nicht beim Nachfolger Otti Kesler, der von 1972 bis 1974 dann Bundestrainer war. Also eine völlig neue Art, auch mit der Presse und den Medienleuten umzugehen.
Ja, und es hat natürlich dafür gesorgt, dass irgendwann der deutsche Handball in aller Munde war. Das kann man, glaube ich, so formulieren. Lass uns zurückkommen zum eigentlichen Thema, nämlich seiner Arbeit bei Phoenix Essen. Du hast ja eben schon angedeutet, mit den etablierteren Spielern, das hat nicht so gut funktioniert, aber er hat einen jungen Spieler, ein Top-Talent, entdeckt und ihn auch sehr gefördert.
Also Stenzel hat im Prinzip so gearbeitet, wie er dann später auch gearbeitet hat. Also er hat junge Spieler einfach reingeworfen in bestimmte Situationen, auch in kritischen Lagen, und hat denen das Vertrauen ausgesprochen. Also es gab ein Spiel zu Beginn der Saison, ein Heimspiel gegen den Hamburger SV, der damals ja auch in der Bundesliga spielte. Und da hat er eben den Werner Jeckstadt an die Spitze der Verteidigung gestellt in den letzten Minuten und hat den machen lassen. Und Jeckstadt hat dann dieses Spiel mit seinen Steals tatsächlich gewonnen. Als 19-Jähriger. Also das war ein extrem wichtiges Spiel, weil die ersten drei Saisonspiele hatte Phoenix damals verloren, unter anderem das Derby gegen TuSEM. Und da wackelte schon der Stuhl Stenzels natürlich. Das war schon eine sehr schwierige Ausgangslage. Damals war die Liga ja nur, ich meine, 8 oder 10 Mannschaften groß. Und 3 Niederlagen in Folge, das war schon schwer aufzuholen. Ja, überhaupt eigentlich nicht mehr denkbar, dass dann Phoenix, dass wir mittelfristig die Meisterschaft gewinnen wollte, noch unter die ersten 2 Mannschaften rutschen konnte. Ja, das war damals ja nötig, um in das Halbfinale, es gab ja damals ein Playoff-System, zu kommen und wirklich die Chance auf die deutsche Meisterschaft zu erhalten.
Das hat damals nicht funktioniert. Vlado Stenzel war nicht allzu lange Trainer bei dieser Mannschaft. Wir wissen ja, er hat dann die deutsche Nationalmannschaft übernommen und zum WM-Sieg 78 geführt. Du hast dich aber ja, und das habe ich vorhin schon erwähnt, mit ehemaligen Spielern unterhalten, nämlich mit Heinz Oberscheid. Und der hat, ich sag mal, kein gutes Haar an Vlado Stenzel gelassen. Kann man das so ausdrücken?
Das kann man so sagen. Also Oberscheid hat damals schon das Training bemängelt. Also das sei viel zu einseitig gewesen. Sie hätten alle Übungen schon nach 3 oder 4 Wochen drauf gehabt. Und auch der Führungsstil des Trainers hat den älteren Spielern nicht gefallen. Ja, es gab einen anderen Spieler, Fritz Hattig, der hat das als Diktatur bezeichnet. Ja, also die arrivierten Spieler, die kamen mit dieser autoritären Art Stenzels nicht zurecht. Man muss ja auch ein bisschen die Zeit sehen, ja, Anfang der 70er Jahre, das ist ja quasi nur ein paar Jahre nach der Studentenbewegung und viele Spieler haben das nicht mehr mit sich machen lassen, einfach diese Art des Trainings und haben eben rebelliert. Ja, da war Stenzel viel das dann leichter, mit sehr jungen Spielern zu arbeiten, die eben auch eine Chance sahen, irgendwie unter ihm die Karriere zu fördern. Also das waren so die Spannungsmomente, die eigentlich auch bei Phoenix Essen schon eine Rolle spielten und die ja dann später in der Nationalmannschaft, in der DRB-Auswahl auch eine große Rolle spielten. Da hat er ja auch viele große Spieler einfach nicht nominiert, zum Beispiel Hansi Schmidt nicht mehr, auch Bernd Munk, und hat dann in den ersten Jahren in seiner Zeit als Bundestrainer dann auch eigentlich viel bessere Spieler dann aussortiert, zum Beispiel Westepe, der ja eigentlich der beste deutsche Kreisläufer oder westdeutsche Kreisläufer war. Und dafür hat er dann eben Spengler spielen lassen.
Gut, ich sag mal so, Horst Spengler war jetzt auch nicht der Schlechteste, von daher hat das durchaus funktioniert. Aber was auch interessant ist, in deinem Artikel steht, dass Heinz Oberscheid gesagt hat, man hätte nach 3 Monaten das komplette Trainingsprogramm von Vlado Stenzel gekannt. Das ist aber auch eine harte Aussage.
Ja, das ist reine Erinnerung. Ja, irgendwie, ob das so für alle gilt, diese Erinnerung, kann ich nicht sagen. Ich habe ja nicht mit allen Spielern gesprochen, aber 1, 2 ältere Spieler, mit denen ich gesprochen habe, also damals schon ältere Spieler, die haben das so bestätigt. Andere haben das nicht bestätigt. Andere sehen das ein bisschen anders. Also Werner Jagstadt ist Stenzel heute noch dankbar, dass er unter ihm trainieren durfte. Und ja, und dass sie ihm ermöglicht hat, tatsächlich dann auch in der Bundesliga vor 5.000 oder 6.000 Zuschauern solche Heimspiele auszutragen. Das ist ja damals wirklich nicht selbstverständlich gewesen. Also Gummersbach spielte ja teilweise in Hallen, wo nur 1.000 Zuschauer reinpassten. Ja, dass in der Grugehalle damals so viele Zuschauer waren, das gab es ja eigentlich damals nur in Kiel. Ja, und ansonsten in keiner anderen deutschen Halle.
5.500 Fans waren in der ausverkauften Grugehalle mit dabei, als Phoenix Essen den VfL Gummersbach 15-14 geschlagen hat. Ihr merkt, wir bewegen uns wirklich in sehr alten Zeiten, denn das ist heutzutage ja ein Halbzeitergebnis oder ein Zwischenstand irgendwann in den ersten 30 Minuten in der Regel. Also so laufen die Spiele heute. Es hat sich unfassbar viel getan. Und dann hat sich natürlich auch was getan bei Vlado Stenzel, weil irgendwann der DHB gesagt hat, wir wollen ihn doch haben.
Genau, das hing damit zusammen, dass eben Otti Kesler als Bundestrainer eine wirklich desaströse Handball-WM 1974 in der DDR spielte. Damals noch mit Hansi Schmidt, also einem der besten Handballer aller Zeiten, würde ich sagen. Und damals war die DHB-Auswahl in Karl-Marx-Stadt ausgeschieden, in der Vorrunde schon, und belegte nur Platz 9. Und da war eigentlich klar, dass der DHB so nicht weitermachen konnte. Und das war eben die Chance für Vlado Stenzel, und deswegen hat er auch Phoenix Essen nicht verklagt, nachdem er freigestellt wurde im Frühjahr 1974, weil eben schon klar war, dass da ein neuer Posten frei wird. Insofern ist dann Phoenix Essen da gut aus dem Schneider gewesen, und Stenzel war letztlich auch zufrieden, dass er natürlich dann Bundestrainer wurde und völlig andere Möglichkeiten hatte, dann zu arbeiten, auch was sein Renommee angeht.
Vlado Stenzel wird in diesem Sommer 90 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich eine ganz, ganz prägende Figur in der Geschichte des Handballs. Und er hat dann auch nebenbei noch, neben seiner Tätigkeit als Bundestrainer, den TV Aldekerk trainiert. Ich nenne mal noch ein paar Vereine, wo er nach seiner Zeit 1982 dann noch gearbeitet hat, beziehungsweise währenddessen auch noch als Bundestrainer, auch noch beim TV Schalksmühle, dann hinterher beim OSC Thier Dortmund, beim HC Tura Bergkam, beim TSV Milbertshofen, beim VfL Günzburg, also alles Vereine, die die meisten Leute heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, weil sie einfach komplett von der Bildfläche verschwunden sind und nicht mehr im Spitzenhandball unterwegs. Vlado Stenzel, der wohnt mittlerweile wieder in seiner Heimat in Zagreb, ist das richtig?
Nee, der wohnt nicht in Zagreb, sondern er wohnt an der Küste, an der Adria, und hat sich das da schön gemacht mit seiner deutschen Frau. Er hat ja bis vor wenigen Jahren noch in Wiesbaden gelebt. Und jetzt genießt er da die Sonne in Kroatien an der Küste und verfolgt aber immer noch den deutschen Handball. Natürlich die Nationalmannschaft, schaut aber auch Bundesliga und ist immer noch im Film, würde ich sagen. Also ist immer noch sehr gut informiert, wie der Hallenhandball heute funktioniert. Ist immer noch voll dabei.
Also vielleicht mal jemand, mit dem man sich treffen und ein bisschen länger über Handball plaudern sollte. Ja, die Gelegenheit sollten wir vielleicht nutzen, Erik. Ich danke dir an dieser Stelle für ein spannendes Gespräch mit dem Blick auf die Vergangenheit. Und ihr wisst das, wenn wir historisch gewesen sind, dann sprechen wir gleich im Interview der Woche vielleicht über was Aktuelles, vielleicht aber auch nicht. Das hört ihr nach einer kurzen Pause. Bis sofort. abschließend ist es wieder Zeit für das Interview der Woche und ihr kennt das natürlich. Es gibt einen Hinweis von mir auf patreon.com/kreisab. Dort könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen. Da werde ich mich auf gar keinen Fall drüber beschweren. Und zwar mit einem monatlichen Abo. Die Höhe dieses Abos, die legt ihr selber fest und auch die Dauer. Das heißt, ihr seid total flexibel, ihr könnt das jederzeit kündigen, ihr seid nicht gebunden an irgendetwas, aber wie gesagt, ihr unterstützt dieses Format und folgt uns sehr, sehr gerne auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram einfach nach Kreisab suchen und dann werdet ihr definitiv fündig und ich kann ankündigen, vielleicht gibt es in diesem Sommer nochmal ein Crowdfunding, das hat dann eventuell zu tun mit den 5 Ringen der Olympischen Spiele. Mehr möchte ich an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten, weil es nicht spruchreif ist. Also gucken wir mal, was daraus so wird. Das werdet ihr ja dann in den nächsten Folgen noch bis zum Saisonende mitbekommen. Und jetzt begrüße ich einen Gast, dessen Sohn vor einiger Zeit schon mal bei mir zu Gast war und damals haben wir gesprochen über die Zukunft des italienischen Handballs und auch die letzten Jahre, die Entwicklung der Mannschaft und dass das eigentlich ganz gut funktioniert und Leo Prantner war damals sehr optimistisch, dass man es irgendwann mal schafft, sich für ein Turnier zu qualifizieren. Kurioserweise war er jetzt selber aufgrund seiner Verletzung nicht mit dabei, obwohl er ein ganz wichtiger Schlüsselspieler ist, aber sein Vater war mit dabei. In welcher Funktion und was er alles schon mit der italienischen Nationalmannschaft erlebt hat, das erzählt er uns in den kommenden Minuten. Ich begrüße recht herzlich Jürgen Prantner. Hallo Jürgen.
Hallo Sascha, hallo. Guten Tag.
Ich freue mich sehr, mit dir zu plaudern. Das wird, glaube ich, ein ganz tolles Gespräch. Und zunächst sollten wir mal erklären, beziehungsweise du kannst das tun. In welcher Rolle bist du eigentlich für die italienische Nationalmannschaft tätig?
Also ich bin jetzt die letzten 7 Jahre, gab es ja einen neuen Verband und seit 7 Jahren bin ich jetzt als Assistenztrainer der ersten Mannschaft sozusagen, der Senioren zuständig und zusammen mit Riccardo Tridini, der Cheftrainer ist. Und wir haben jetzt eine Mannschaft aufgebaut wieder. Und ja, und jetzt mit dem letzten Wochenende sind wir logisch sehr zufrieden und so könnte es jetzt eigentlich dann auch weitergehen.
Ja, da müssen wir natürlich mal ein bisschen abwarten, aber erstmal auch Glückwunsch zu diesem grandiosen Erfolg. 1997 ist die italienische Nationalmannschaft das letzte Mal bei der Weltmeisterschaft mit dabei gewesen, damals in Japan. Lass uns direkt mal ein bisschen zurückblicken auf die damalige Zeit, denn wir sollten nicht unerwähnt lassen, ein Jahr später habt ihr die Europameisterschaft im eigenen Land ausgerichtet und für dich natürlich interessanterweise auch in deiner Heimatstadt Meran, also bestimmt was ganz Besonderes. Als ihr euch damals für die WM in Japan qualifiziert habt, was die deutsche Mannschaft übrigens nicht geschafft hat. Damals gab es dann den Trainerwechsel zu Heiner Brandt, nicht die schlechteste Entscheidung, glaube ich, wenn wir das rückblickend betrachten. Aber wie war das damals? War das eine große Sensation? Gegen wen habt ihr euch qualifiziert? Welche Erinnerung hast du an alles, was mit der Weltmeisterschaft 1997 in Japan zu tun hat?
Ja, also damals war das wirklich auch eine Riesenüberraschung. Also damals war unser Trainer, ist ein sehr bekannter Trainer geworden, dann im Anschluss Lino Cerva. Also er hat damals die italienische Nationalmannschaft übernommen und hat auch innerhalb 2-3 Jahren eine gute Mannschaft aufgebaut, die sich dann praktisch 1996 in der Gruppe mit Slowenien, mit Schweiz und Österreich, wo wir auf jeden Fall Außenseiter waren, aber wir haben es damals geschafft, uns zu qualifizieren. Und das war damals dann schon eine Riesensensation eigentlich.
Und dann seid ihr eben nach Japan gefahren zu dieser Weltmeisterschaft. Dort seid ihr 18. geworden. Ich meine, im Endeffekt ist das ja in Ordnung. Ihr habt wahrscheinlich nicht erwartet, dass ihr da jetzt um Medaillen spielen werdet.
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich mich noch erinnern kann, da hatten wir dann auch recht auch schwere Spiele mit Norwegen, mit Frankreich war da auch und Südkorea, Argentinien. Und wir haben da gegen Norwegen noch unentschieden gespielt und wegen Argentinien haben wir gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, also die anderen Spiele, das war dann einfach doch zu viel. Aber wir waren damals schon sehr zufrieden. Also das Ziel, sich für die WM zu qualifizieren, hatten wir erreicht. Und ja, und im Anschluss gab es ja das Jahr später dann eben auch noch die Europameisterschaft.
Ja, lass uns darüber sprechen, denn ich habe es ja eben gesagt, die fand in deiner Heimatstadt auch in Meran und in Brixen statt, also in Südtirol. Klar, das ist natürlich eigentlich das Epizentrum des italienischen Handballs. Und wie war das, im eigenen Land zu spielen? Gab es da eine Art Euphorie?
Ja, also ich muss sagen, es hielt sich in Grenzen. Also wir hatten damals in Bozen gespielt, das war eine Riesenhalle, meiner Meinung nach viel zu groß, mit 8000 Plätze und die hatten wir einfach bei weitem nicht gefüllt. das war dann, also die Stimmung war da jetzt nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Und die Europameisterschaft war für uns etwas enttäuschend. Also wir haben da war noch Jugoslawien, da haben wir verloren, da haben wir auch gegen Deutschland gespielt. Wir haben gegen Frankreich verloren und am Ende hatten wir das Spiel um Platz 12. Das hatten wir dann gegen Mazedonien gewonnen, aber das war das auch das einzigste Spiel. Und also wenn ich ehrlich bin, da hatte man sich schon ein bisschen mehr erwartet und erhofft. Und vielleicht war damals der Druck dann doch zu groß, aber am Ende, wie gesagt, war es vielleicht eine kleine Enttäuschung für uns.
Der 11. Platz war es. Ich habe da übrigens Brixen mit Bozen verwechselt, bitte ich zu entschuldigen. Also in Meran und Bozen wurde damals gespielt und Deutschland hat die Bronzemedaille am Ende gewonnen. Das war damals so ein bisschen, ja, sag mal, der Startschuss in diese goldene Ära in den Nullerjahren, wo Deutschland ja sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Aber bei euch hat das nicht funktioniert. Du hast gerade schon angesprochen, die Halle, die war viel zu groß in Bozen, 8000 Zuschauer. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, überrascht mich, dass man diesen Weg gegangen ist in so eine große Halle damals, denn machen wir uns nichts vor, Jürgen. Es ist damals so gewesen und leider heute auch noch so. Handball ist in Italien eine Randsportart.
Ja, das stimmt. Also, und es ist ja jetzt so, dass damals dann, man hatte ja zwei große Ereignisse mit WM und EM innerhalb zwei Jahren. Und damals ist es dem Verband nicht gelungen, aus dem etwas zu machen. Weil ich denke, dass in Italien schon ein Ballsport, wenn man einen vergleicht, im Handball haben wir zwischen 10.000 und 12.000 Desserierte. Also Spieler. Und wenn man das jetzt mit Volleyball und Basketball vergleicht, die haben 260.000, 250.000. Also das sagt schon einiges, nicht? Und es ist dem Verband damals, 1997, 98, nicht gelungen, aus dem was zu machen. Und dann war eigentlich, kann man sagen, fast 20 Jahre, fast gar nicht. Und ich hoffe jetzt, dass der Verband das dieses Mal besser macht, weil man hat gesehen, auch jetzt im letzten Spiel, gegen Montenegro in Conversano, da waren 3000 Leute zuschauen. Also es war eine super Stimmung und haben uns wirklich notwendige Energie gegeben. Und es ist nicht unmöglich, aber man muss halt daran arbeiten, man muss die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und ich hoffe, dass das dieses Mal besser klappt.
Ja, lass uns das ruhig mal ein bisschen vergleichen, weil ich kann mir vorstellen, damals haben natürlich auch teilweise finanzielle Mittel gefehlt. Das ist auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um einen Verband, um eine Sportart in einem Land nach vorne zu bringen. Das ist eine Sache. Vielleicht hat es auch ein bisschen an der Kompetenz gefehlt, dann machen wir uns nichts vor. Ende der 90er Jahre kann ich mir schon vorstellen, dass im italienischen Verband nicht so viele Profis am Werk gewesen sind. Hast du für dich persönlich den Eindruck, weil du kannst es natürlich beurteilen, du warst damals als Spieler mit dabei und bis heute als Co-Trainer mit dabei, dass sich da eine Menge getan hat?
Ja, also es ist auf jeden Fall, denke ich jetzt schon, wir sind auf einem guten Weg. Aber wie gesagt, damals sind halt Entscheidungen getroffen worden, wo zum Beispiel Lino Cerva nicht bestätigt wurde. Aus welchem Grund, wusste eigentlich keiner so richtig. Weil ich denke halt schon, dass das Aushängeschild die Nationalmannschaft sein muss, um eben auch junge Spieler zu begeistern, diesen Sport zu machen. Und weil es ist auch eine gewisse Medienpräsenz, eine Plattform, wo die Spiele übertragen werden. Also ohne dem geht das alles nicht. Und deshalb denke ich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vergleich zieht, Jannik Sinner, der Tennisspieler, der jetzt bei uns hier Riesenerfolge hat, jetzt zurzeit will jedes Kind einen Tenniskurs beginnen. Die Älteren nehmen alle wieder den Tennisschläger in die Hand und wollen alle Tennis spielen. Und so, glaube ich, müsste das auch jetzt mit uns sein. Also wenn wir jetzt diesen Erfolg haben und bei dieser WM teilnehmen können, dann muss das einfach, ich glaube, heutzutage sind die Mittel viel besser. Und dann muss das einfach in den Medien, dann muss das einfach gepusht werden, um eben junge Spieler oder auch in den Schulen und das alles, das muss alles besser werden. Und ich denke halt, dass jetzt schon die Möglichkeiten einfach da sind.
Ich glaube auch, dass es besser laufen wird als damals, einfach auch aufgrund der Tatsache, du hast es ja gerade angesprochen, die Medien müssen mehr tun. Es gibt mittlerweile mehr Möglichkeiten, über die Medien eine Sportart groß zu machen. Und bin ich richtig informiert, Jürgen, dass beispielsweise Sky Italia auch Spiele zeigt und überträgt? Ich meine, das ist der größte Sportsender, den Italien hat.
Genau, also das war jetzt auch letzte Woche, die Spiele sind übertragen worden. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich habe gehört, dass wirklich viele Leute sich auch die Spiele da angeschaut haben. Und ich glaube, es geht nur so. Es kann nur so gehen, nicht? Und aber es logisch, es hängt dann auch mit dem Erfolg der Nationalmannschaft zusammen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, relativ jung, und die kann jetzt wirklich die nächsten Jahre noch viel erreichen. Und es ist auch so, dass wir In der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, hatten wir ja auch schon wirklich gute Spiele. Wir hatten mit einem Tor, also in den Qualifikationsspielen, mit einem Tor gegen Slowenien verloren. Wir hatten mit zwei Tor gegen Polen verloren. Wir haben auch schon das eine, wirklich ein oder andere Spiel. Wir waren knapp dran, aber es hat halt nie gereicht für einen Sieg oder für eine Qualifikation. Also der Trend, der hat sich schon abgezeigt. Aber es zählt halt am Ende, zählt halt nur der Sieg oder eine Qualifikation für so eine Großveranstaltung.
Was glaubst du denn, was ist der Grund dafür, dass ihr in den letzten Jahren so eine Entwicklung genommen habt?
Ja, also ich denke, ein großer Faktor war sicher, dass viele Spieler, unsere jungen, talentierten Spieler, ins Ausland gegangen sind und sich da entwickelt haben. Also das kann man wirklich so sagen. Also das war ja früher eben nicht so. Aber wir haben jetzt eine super Generation mit 2000, 2001. Also die hatten sich damals bei den Junioren, hatten die sich schon für die EM qualifiziert. Wurde dann leider nichts wegen Corona. Aber das ist sicher ein Jahrgang, auf den wir bauen und schon gebaut haben. Und jetzt auch die meisten Spieler sind auch jetzt schon in die erste Mannschaft aufgestiegen. Und das, glaube ich, ist schon, das war das Ausschlaggebende. Also zum Beispiel ein Simone Mengon, der bei Eisenach spielt, oder sein Bruder in Frankreich in der ersten Liga. Also die entwickeln sich einfach viel, viel besser im Ausland, gar keine Frage. Und das sieht man dann halt jetzt auch, dass die auch jedes Wochenende Spiele spielen auf höchstem Niveau. Und das ist einfach das, was zählt.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, du hast jetzt gerade auch von diesem 2000er, 2001er Jahrgang gesprochen, hört sich das extrem gut an für die Zukunft des italienischen Handballs. Also wenn diese Spieler dann auch vielleicht Vorbilder sind für andere Spieler, die jetzt 16, 17 Jahre alt sind und nachkommen, die sind dann vielleicht auch mutig und gehen diesen Schritt ins Ausland. Ich meine, es gibt ja einen großen Vorteil, ihr habt viele Spieler aus diesem Gebiet Südtirol, wenn die beispielsweise in die Schweiz gehen oder nach Deutschland, die haben keine Sprachprobleme, also die können sich leichter integrieren. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, du kennst es von deinem Sohn ja selbst.
Ja, genau. Also das ist jetzt kein großer Schritt für die. Und wie gesagt, sie haben es auch bewiesen. Ich meine, die haben auch bewiesen, dass sie in den Ligen spielen können und auch da Leader sein können. Und ich finde, das ist einfach die Entwicklung. Da muss es hingehen. Und wenn man dann auch noch ein bisschen die jüngeren Kategorien betrachtet, also wir haben uns auch die letzten Jahre immer wieder für die EM qualifiziert, also jetzt im Jugendbereich. Und das denke ich auch, da kommt auch noch was nach. Und also das ist schon so, das ist jetzt nicht nur so ein kleines Aufbäumen, sondern ich denke schon, dass man auch in Zukunft mit dem italienischen Handball rechnen kann.
Das klingt sehr, sehr gut, freut mich auch. Und ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, das ist sehr, sehr interessant. Es gibt dieses Campus Italia. Vielleicht kannst du mal erklären, was das ist. Also da spielen die größten italienischen Talente, so 16, 17, 18 Jahre alt, die spielen in der Liga mit.
Genau. Ja, das ist ein Projekt, das gibt es jetzt auch schon seit 3 Jahren. Da werden sozusagen die besten Talente oder jungen Spieler, die fangen an dann praktisch in der zweiten italienischen Liga. Die spielen da die Meisterschaft. Das ist in den Abruzzen, das ist in Chieti. Die werden dann dort praktisch ausgebildet, sehr professionell. Die haben 1 bis 2 Training am Tag auch, je nachdem, und spielen da dann sozusagen in der zweiten italienischen Liga mit. Und das sind 2 Jahre, wo die da sind. Und dann kommt wieder der nächste Block. Und das zweite Jahr haben die dann letztes Jahr in der ersten Liga mitgespielt und haben auch ihre Sache gut gemacht, haben auch das ein oder andere Spiel gewonnen. Und ja, und das ist das halt, das ist so wie ein Trainingszentrum. Und das ist ein Projekt, das, glaube ich, sehr gut angekommen ist. Und auch da können die jungen Spieler dann auch schon so ein bisschen abschätzen, ob das ist, was sie wollen in Zukunft, ob sie Profi werden wollen oder nicht. Das kann ja auch dann sein, dass der eine oder andere dann sagt, okay, das war jetzt sehr cool, aber ist doch nicht mein Ding. Deshalb denke ich schon, hat der Verband eine gute Sache gemacht.
Tatsächlich glaube ich das auch. Ich meine, wir haben ja in Deutschland die Diskussion, die kam von Bob Hanning und dem VfL Potsdam. Also Bob Hanning hat das angeregt, dass man die ganzen U21-Nationalspieler eventuell nach Potsdam holt und dann da in der ersten Liga ja dann in der neuen Saison mitspielen kann. Da gab es natürlich ein bisschen Stirnrunzeln. In Deutschland haben wir ganz andere Bedingungen und Voraussetzungen. Aber ich glaube, für den italienischen Handball und auch für viele andere kleinere Länder, die jetzt nicht so erfolgreiche Nationalmannschaften haben, die immer wieder gucken müssen, wie sie Nachwuchs, guten Nachwuchs aufbauen können, ist das ein sehr, sehr gutes System. Wir müssen natürlich auch über das vergangene Wochenende sprechen. Du hast das eben ja schon so ein bisschen angedeutet. Als ihr euch gegen Montenegro für diese Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft qualifiziert habt in den Playoffs. Nach dem Hinspiel hattet ihr einen Vorsprung von 6 Toren. Und wir wissen, auf dem Balkan, da herrscht immer eine sehr explosive Stimmung. Wie bist du gedanklich in dieses Rückspiel gegangen? Wie habt ihr das als Trainerteam auch mit den Spielern besprochen, was da auf euch zukommt?
Ja, das war ein sehr emotionales Wochenende. Also wie gesagt, es war schon so, dass Montenegro von vornherein sicher als Favorit zu handeln war. Das war uns auch bewusst. Wir haben dann nach dem 6-Toren-Vorsprung, hatten wir logisch Selbstvertrauen getankt und sind dann nach Montenegro gefahren. Und es war auch so, dass schon im Hinspiel haben wir uns eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Und dann haben wir gedacht, ja okay, die haben uns vielleicht ein bisschen unterschätzt. Aber ja, trotzdem haben wir gedacht, ja, es ist möglich. Und wir sind nach Montenegro gefahren, nicht den 6-Toren-Vorsprung zu verwalten irgendwie, sondern wir haben uns gesagt, okay, wir machen das jetzt nochmal und jetzt müssen die was anderes machen. Und logisch, es waren da 5.000, 6.000 Leute in der Halle. Das war ein Hexenkessel, wie wir es eigentlich nie gesehen haben oder wie wir das auch nicht gewohnt sind. Aber es war sehr, sehr hitzig. 1,5 Stunden vor dem Spiel war die Halle fast gefüllt. Also es waren Verhältnisse, die wir nicht so kennen. Aber als das Spiel dann begann, dann haben wir sofort gut angefangen. Domenico hat sofort ein paar wichtige Bälle gehalten und wir sind gut ins Spiel reingekommen. Und ja, wir haben unser Spiel gemacht. Also die Jungs haben wirklich sehr couragiert, mit sehr viel Selbstvertrauen agiert. Also die haben den Matchplan eiskalt durchgezogen. Und desto länger das Spiel lief, desto mehr wurde uns bewusst von der anderen Seite, da kommt nicht mehr, nicht? Und wir haben das Spiel dann eigentlich sehr, sehr gut kontrolliert und am Ende sogar da in Podgorica in Montenegro das Spiel gewonnen. Und also das war direkt so, dass man die letzten 10 Minuten genießen konnte auf dem Spielfeld, weil man wusste, okay, jetzt sind wir dabei, jetzt sind wir bei der WM.
Ja, man merkt das übrigens, wenn man dir zuhört, wie du das gelebt hast, wahrscheinlich in dieser Schlussphase des Spiels mit dem Wissen, wir schaffen tatsächlich diese Qualifikation. Was bedeutet das für dich persönlich? Du bist ja unfassbar eng mit dem italienischen Handball verbunden. Wie gesagt, selber Nationalspieler gewesen, über 100 Länderspiele absolviert, bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen, bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Und jetzt das, was bedeutet das für dich?
Ja, also für mich persönlich bedeutet das sehr viel, weil wenn man als Spieler eine WM spielt, ist das etwas anderes. Wenn man jetzt nach 27 Jahren als Assistenztrainer oder mit dem Trainerteam, man weiß eigentlich erst dann, was da alles dahinter steckt. Also als Trainer. Das ist halt so. Also bei uns in Italien, wir sind ja alles in dem Sinn keine Profis oder Teil-Halbprofis. Das betreibt man ja dann alles mit sehr, sehr viel Aufwand und man bekommt ja eigentlich sehr wenig zurück, also finanziell auch. Und wenn dann so etwas kommt, nicht, dass man eine WM schafft, eine Qualifikation schafft, dann ist das schon eine sehr, sehr große Genugtuung und das gibt einem halt dann sehr viel zurück. Und auf jeden Fall hat sich das, der Aufwand der letzten Jahre auch, hat sich ausgezahlt.
Muss ich dich dafür kritisieren, ein bisschen natürlich mit Flachs und Spaß, dass du nur 2 Söhne hast? Ich meine, die sind ja beide Nationalspieler. Hättest ein paar mehr gebrauchen können.
Ja, also noch dazu kommt, die sind beide Linkshänder, wie ich ja auch war. Also wir haben da ganz gut gearbeitet, denke ich. Und ja, wie gesagt, momentan die letzten Tage, also es ist logisch schade, dass jetzt meine Jungs nicht dabei waren. Aber die sollen jetzt mal genesen und sollen dann wieder zurück aufs Feld kommen und dann wird man ja sehen, wie das ausgeht, nicht? Aber auf jeden Fall sind wir erstmal froh, dass wir das geschafft haben und glaube für den italienischen Handballverband und das hat man jetzt auch die letzten Tage, wird einem das erst wirklich bewusst, was da auf den sozialen Medien geschrieben wird oder die ganzen Gratulationen auch von anderen Ländern und so. Also das wird einem erst richtig bewusst, was wir da geschafft haben.
Ich finde es, wie gesagt, großartig und würde da gerne noch wissen, natürlich, man bekommt es auf den sozialen Kanälen mit. Man liest es wahrscheinlich dann auch auf den Internetseiten der Zeitungen in Südtirol insbesondere. Aber war das dann auch ein Thema beispielsweise in den größeren Sportmedien? Wurde das irgendwie mal im Telejournal, also der italienischen Tagesschau, irgendwie erwähnt? Oder stand da beispielsweise auch mal ein Bericht in der La Gazzetta dello Sport? Weil es ist natürlich eine italienischsprachige Zeitung. Also es gibt ja drei große, nicht nur die La Gazzetta, sondern auch den Corriere dello Sport oder Tutto Sport, die in der Regel 80% Fußball in ihrer Zeitung haben. Die erscheinen jeden Tag, also 365 Tage im Jahr, mag ein paar Ausnahmen geben, aber jeden Tag müssen die eine Zeitung füllen. Da stehen dann ganz viele Gerüchte über Fußball drin, die Spielberichte und Interviews und so weiter. Ein bisschen Formel 1, Volleyball, Motorsport, Tennis und so weiter. Aber Handball findet da ja eigentlich nie statt. Hat sich das dadurch jetzt ein bisschen verändert in den vergangenen Tagen?
Ja, also in der Gazzetta dello Sport, da war schon ein Artikel. Also dann am Montag früh haben die Jungs dann das sofort in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Kaum zu glauben, dass da jetzt sogar ein Artikel vom Handball drin ist. Das war dann irgendwo auf Seite 22, glaube ich. Also von dem her. Aber es ist schon mal viel, wenn das erwähnt wird. Also das ist jetzt nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, dann in den nächsten Tagen hat man jetzt nichts mehr davon gelesen. Es war auch in Telejournale. In einigen Regionen war das auch, also bei uns hier in Südtirol war das dann in der Tagesschau auch, das wurde dann auch erwähnt, dass Italien sich qualifiziert hat. Aber in den Zeitungen wird sich jetzt auch in Zukunft nicht viel tun, denke ich, bis wir dann wirklich bei der WM sind und dann muss man dann schauen, wie das dann weitergeht. Aber wie gesagt, es hat sich schon was getan, aber es ist dann immer noch Randsport. Die Ergebnisse müssen jetzt kommen, sonst wird sich da auch nicht viel tun.
Naja, das Entscheidende ist, dass ihr Kontinuität reinbekommt, aber du hast es ja eben auch gesagt und hast auch von diesem Campus Italia erzählt. Also ich glaube schon, dass das in die richtige Richtung geht und regelmäßige Qualifikationen wie für die Turniere sind natürlich der erste Schritt. Man sieht beispielsweise, wie sich Österreich als Handballland in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar entwickelt hat. Die sind jetzt eigentlich immer bei den Turnieren mit dabei. Die Schweiz, gut, jetzt aktuell ein bisschen unglücklich gelaufen, schlechtes Beispiel, aber war in den letzten Jahren auch immer regelmäßig bei den Turnieren mit dabei und davor viele Jahre nicht. Und vielleicht gibt es ja auch für die italienische Nationalmannschaft eine positive Zukunft. Mich würde das sehr, sehr freuen. Und ich habe mich auch sehr gefreut über dieses Gespräch. Ich habe es ja eingangs gesagt, dass es bestimmt sehr interessant wird. Ich finde, man konnte auch bei dir die Begeisterung und die Freude auch über das, was ihr da erreicht habt, auf jeden Fall raushören. Deswegen nochmal herzlichen Dank an dich, Jürgen, für deine Zeit. Nochmal Glückwunsch an eure Mannschaft, dass ihr nächstes Jahr mit dabei seid bei dem Turnier, das in Dänemark, Norwegen und in Kroatien ausgetragen wird. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Italien in Kroatien dann unterwegs sein wird in der Vorrunde. Gucken wir mal. Vielleicht reicht es ja zu einem Sieg oder sogar zum Einzug in die nächste Runde. Das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Schön, dass auch ihr mit dabei gewesen seid. Denkt dran, in der kommenden Woche gibt es die nächste Folge. Bis dahin könnt ihr uns gerne auf den sozialen Kanälen folgen und natürlich ein bisschen Werbung machen. Das ist ja ganz klar. Danke nochmal an alle, die dabei gewesen sind und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.